Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Ich bin Gesa Ufer, schönen guten Tag und herzlich willkommen im Kompressor-Podcast. 1968, da fand in den USA der Prozess um die Chicago Seven statt. Das war ein absolut einschneidendes Ereignis für die Bürgerrechtsbewegung und die amerikanische Counterculture. Rund um den Parteitag der Demokraten war es zu Protesten gekommen, die friedlich begonnen hatten, die dann aber in schwere mehrtägige Krawalle mündeten. Hunderte Menschen wurden damals verletzt, Polizisten wie Demonstranten. Im nachfolgenden Gerichtsprozess, da wurden Repräsentanten all jener Gruppen angeklagt, die gegen die konservative Politik und gegen die Fortführung des Vietnamkrieges auf die Straßen gegangen waren. Pazifisten, Hippies, friedliche, aber auch militante Linke, aber auch Mitglieder der Black Panther-Bewegung. Der Film The Trial of the Chicago Seven, der kommt heute ins Kino. Hierzulande läuft er beim Streamingdienst Netflix an. Und für uns gesehen hat ihn der Filmwissenschaftler und Kulturwissenschaftler Markus Stiegelegger. Ich habe ihn gefragt, was an diesem Film für ihn besonders bemerkenswert ist.
Wir haben es ja hier mit einer Prestigeproduktion zu tun. Das ist ein sehr groß produzierter Film von Aaron Sorkin. Der ist bekannt als Drehbuchautor von Filmen wie Social Network oder Eine Frage der Ehre. Und er ist sehr prominent besetzt mit Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne zum Beispiel, Michael Keaton, William Hurt und so weiter. Also es ist eine sehr große Produktion, die in Massenszenen, also diese Demos, die man sieht und auch die Ausschreitungen sind sehr aufwendig gemacht. Der Film war ursprünglich für Steven Spielberg als Regisseur gedacht und wurde dann vom Autor selbst ja übernommen. Insofern muss ich sagen, ist der Film als also technisch gesehen sehr eindrucksvoll. Vor allem eben die Rückblicke, die die Ausschreitungen zeigen, sind zum Teil sehr schockierend. Mhm. Da wird auch nichts irgendwie geschont. Da sieht man, was passiert, wenn man mit Hartholz-Schlagstöcken eben auf Leute einprügelt. Und das war damals der Fall. Und ja, sonst funktioniert er als Gerichtsthriller. Und da muss ich sagen, naja, da ist er ein bisschen vorhersehbar zum Teil und konzentriert sich doch eher auf die Bezüge, die man auch heute noch etwas verknüpfen kann. Ne?
Ja. Also lassen Sie uns an der Stelle durchaus nochmal einhaken. Also es geht ja eben, wie oft in diesen amerikanischen Justizfilmen, auch um die Beugung des Rechts durch reaktionäre Kräfte. Und das ist in diesem Chicago Seven-Verfahren eben ganz klar auch so. Dieser politische Prozess wird im Grunde gleich zu Anfang von der Gemengelage her klar. Wir können ja mal ganz kurz reinhören.
Das Red-Brown-Gesetz wurde von Weißen aus dem Süden und dem Kongress erschaffen, um die Redefreiheit schwarzer Aktivisten einzuschränken. Bürgerrechtler.
Ich weiß, warum es verabschiedet wurde. Ich muss von dem nicht belehrt werden. Warum es verabschiedet wurde, spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, was es kann.
Das wissen wir noch nicht. Das Gesetz wurde noch nie angewandt.
Das macht es umso spannender.
Es ist ein Gesetz und die haben es gebrochen.
Also Herr Stiegler, im Grunde funktioniert der Film so ein bisschen wie so eine Mischung aus, ja, man könnte sagen, Kammerspiel, Gerichts- und aber auch Verschwörungsfilm, oder?
Ja, also er hat all diese Elemente. Das bedingt sich natürlich durch das amerikanische Rechtssystem, was ja sehr unvorhersehbar ist und sehr stark auf die Geschworenen aufbaut. Und das ist auch eine Tradition, die hier ausgespielt wird. Also es werden zwei Geschworene zum Beispiel ersetzt, weil sie als parteiisch für die Angeklagten identifiziert werden. Das sind natürlich alles so kleine Verschwörungselemente, die dem großen Komplex dann hinzukommen. Und dann haben wir natürlich Figuren, die sehr stark polarisierend sind. Also da ist eben die historische Figur von Bobby Seale, der eben den Black Panthers zuzuordnen ist. Und dann natürlich der Richter, der super konservative Richter Hoffman, der von Frank Langella gespielt wird. Und das sind natürlich quasi ist die Basis des Dramas hier.
Das ist eine hochinteressante Figur, auch dieser Bobby Seale, von dem Sie gerade sprechen, der hatte im Prozess keinen Anwalt und er wurde von dem Richter richtiggehend in diesen Prozess reingepackt, obwohl er erstmal zunächst gar nicht so dazugehörte. Mhm. Er war nur 4 Stunden lang da und es liegt ja so ein bisschen der Verdacht nahe, dass das nur geschehen war, um eben so einen angeblich gefährlichen Schwarzen überhaupt dabei zu haben und auch um die Gruppe dieser Angeklagten einfach drastischer dastehen zu lassen. Diese Stimmung um den Bobby Seale, die hat sich immer weiter aufgeheizt. Und das wird auch in dem Film sehr, sehr schön und drastisch dargestellt. Wir hören noch mal rein.
Die Verhandlung wird für eine Stunde unterbrochen. Das Gericht kommt...
Das heute war vorsätzlicher Mord! 100 Pro! Fred Hampton wurde gestern Nacht hingerichtet!
Ich ermahne Sie dringend.
Oh, und Sie können mich am Arsch lecken, noch dringender.
Marshals, schaffen Sie den Angeklagten hier raus und behandeln Sie ihn so, wie ihm gebührt.
Also am Ende, nach einigen wirklich sehr klaren Worten und Wutausbrüchen Seals, da wird er eben aufgeheißt des Richters geknebelt und an den Stuhl gefesselt. Also so eine symbolische Erniedrigung. Der Richter hätte ihn eigentlich auch einfach ausschließen können. Aber dieses Thema an sich, dieses ganzen Prozesses, das hätte ebenso gut ja auch in einem Dokumentarfilm gezeigt werden können. Was würden Sie sagen, wie geht dieser Film mit Fakten um? Wie viel wurde da dramatisiert, fiktionalisiert?
Wie wir das im Grunde immer bei großen Hollywood-Produktionen haben, gibt es eine Verdichtung. Und diese Verdichtung erfordert eine leichte Angleichung an dramaturgische Bedürfnisse. Und in diesem Fall ist es so, dass das auf der stilistischen Ebene vor allem auch stattfindet, durch die Rückblendenerzählung, durch die Montage. Es gibt eine zum Teil sehr mitreißende, sehr temporeiche Montage. Und es gibt eine sehr stark emotionalisierende Form der Darstellung, wenn zum Beispiel Bobby Seale da abgeführt wird und da sagt der Richter ja noch, behandeln Sie ihn, wie es ihm gebührt, und dann wird das fast eine Folterszene kurz. Ja. Ne? Und diese Demütigung wird durchaus sehr gewalttätig dargestellt und auch die Darstellung von Abdul Mateen, also dem Schauspieler, in der Rolle ist dabei natürlich sehr intensiv und sehr dramatisch aufgeladen. Also all diese Dinge sind manipulativ natürlich für das Publikum, aber in einem Sinne der politischen Bewusstwerdung. Also es geht sehr stark darum, die konservativen Kräfte in diesem Film etwas bloßzustellen und ein Bewusstsein zu wecken für den Sinn und die Hintergründe der Friedensbewegung. Das war ja der Protest gegen den Vietnamkrieg.
Vielleicht noch einen kleinen Schlenker in die Kinogeschichte. Wie würden Sie sagen, hat sich die Machart solcher politisch ja doch sehr engagierten Filme möglicherweise verändert? Wo steht dieser Film da in dieser Reihe?
Man muss da ein bisschen historisch zurückgehen in genau die Zeit, in der diese Proteste stattfanden. Denn Ende der 60er Jahre musste sich ja das Hollywood-System neu formieren. Das Studiosystem war Anfang der 60er Jahre am Boden und bestand kaum noch gegen das Fernsehen und so weiter und andere Konkurrenz. Und man hat dann das New Hollywood der späten 60er und 70er Jahre dagegen gesetzt. Das New Hollywood ist eine Ära, in der man politisch engagierte und bewusstere Filme hatte. Und da ist es durchaus möglich gewesen, zum Beispiel die Watergate-Affäre in einem Film wie All the President's Men, die Unbestechlichen mit Robert Redford und Dustin Hoffman, auf eine extrem entlarvende und aufklärerische Weise ja darzustellen. Oder man hat Filme wie Network, die das Mediensystem bloßstellen und Figuren der Revolte konstruieren. Daran knüpft der Film The Trial of the Chicago Seven weitgehend an, also an diese Tradition des 70er-Jahre Films, kann man sagen. Das Ganze setzt sich in der Filmgeschichte fort in den 80ern. Da gibt es Filme wie Silkwood mit Meryl Streep und so weiter, die auch wieder aktuelle Themen aufgreifen und das verbinden mit einem sehr dramatischen und auch schauspielerisch oft virtuos dargestellten Drama einfach. Ja. Oder Melodramen, kann man fast schon sagen. Und das ist in diesem Film, denke ich, recht intensiv gelungen, das zusammenzuführen. Also quasi diese Action-Elemente mit den Gerichtselementen und natürlich der Charakterisierung der Darsteller, die über sehr starke Besetzung eben auch garantiert werden.
Der Film- und Kulturwissenschaftler Markus Stiegel, er über den Film The Trial of the Chicago Seven. Sicher auch kein Zufall, dass der Film gerade jetzt so kurz vor den Wahlen in den USA herauskommt. Auf den Tag genau heute vor 20 Jahren lief die erste Folge der dilettantischen Stuntshow Jackass. Sie erinnern sich bestimmt, damals noch beim Musikfernsehen MTV. Es war so ziemlich das Wildeste, was Reality-Fernsehen bis dahin geliefert hatte. Eine Gruppe alberner, spätpubertärer, scheinbar völlig angstfreier Hallodries, hochunterhaltsam, und wir erinnern uns gleich gemeinsam an diese Jackass-Zeiten zusammen mit dem Schriftsteller und Kulturjournalisten Arno Frank in der zweiten Podcast-Folge des Kompressors. Hören Sie unbedingt rein.